In der heutigen News-Episode haben wir Oliver Nägele von Blockchain Helix zu Gast und reden über den Poly-Netzwerk-Hack, bei dem 600 Millionen US-Dollar entwendet wurden. Außerdem gibt's Neuigkeiten zu Coinbase, Binance, Circle und PayPal. Die sind nämlich vor kurzem in den UK gestartet mit ihrem Bitcoin-Kauf- und Verkaufangebot. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute gibt's wieder eine News-Episode und wir sind auch wieder zu dritt, allerdings heute in leicht anderer Zusammensetzung. Wie immer ist Michael da. Hi Michael.
Hi zusammen.
Und heute haben wir einen Gast und zwar ist Oliver Nägele von der Blockchain Helix AG da. Und Oliver, möchtest du dich vielleicht ganz kurz mal vorstellen und auch gerne ein, zwei Sätze zu Blockchain Helix AG sagen?
Ja, freut mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Super Podcast. Ja, ich komme aus Frankfurt. Ich bin seit 2015, 2016 in dem Space. Mein Thema sind digitale Identitäten. Wir sind mit Helix ID als selbstsouveräne Identität mit einem Angebot am Markt und bin natürlich trotzdem aber in dem ganzen Space grundsätzlich in Blockchain in unterschiedlichen Bereichen aktiv. Ja, Bundesblock, in NATBA auf der europäischen Ebene und verfolge natürlich die Szene. Bin nicht so sehr in dem Finance-Bereich unterwegs, sondern eher in dem Blockchain-Bereich, aber gibt es natürlich wahnsinnig viele Überlappungspunkte.
Und kannst du vielleicht mal ein Projekt zum Beispiel vorstellen, das ihr gerade umsetzt, wenn es ums Thema Digital ID geht?
Ja, unser Projekt nennt sich Helix ID, wo wir mit unterschiedlichsten Herausforderungen natürlich dann arbeiten müssen. Das ist jetzt gar nicht so dieses klassische Thema mit Wallet. Wir haben natürlich eine Smart Wallet, aber dort verfolgen wir das Paradigma von DITs und VCs, um eben entsprechend damit diese Herausforderungen zwischen einem Issuer, einem Verifier und einem Holder auf einer Identitätsebene als eine darunterliegendes Paradigma diese Herausforderungen zu bewältigen. Ja. Das ist etwas, was wir sehen, was extrem stark im Markt kommt, europäische Ebene, deutsche Ebene. Es gibt momentan sichere digitale Identität als Projekt der Bundesregierung mit verschiedenen Projekten. Da sind wir bei ID Ideal dabei. Und da sind wir mit Helix ID auf unterschiedlichen Ebenen in Richtung wie kriegt man Events heutzutage hin, auch unter Corona? Ja, kriege ich dort mit einer selbstbestimmten Identität meine Daten gesichert? Und in Richtung von Trusted City ID mit der FFM-ID zum Beispiel, so ein Thema, wo wir glauben, dass wir da einen echten Mehrwert leisten.
Ja, ja, cool. Bevor wir loslegen, auch ganz kurz nochmal heute ein Dankeschön an den Presenter der Episode. Wir haben heute wieder Wechselpilot als den Presenter. Wechselpilot hilft euch dabei, eure Stromrechnung zu reduzieren. Und zwar funktioniert das ganz gut, indem ihr jedes Jahr euren Stromanbieter wechselt. Es ist natürlich relativ nervig, jedes Jahr den Stromanbieter zu wechseln und das übernimmt eben Wechselpilot für euch und so könnt ihr bis zu 270 Euro Stromkosten im Jahr sparen und selbst wenn euer Stromvertrag jetzt noch einige Monate oder länger läuft, dann könnt ihr euch da trotzdem jetzt schon registrieren und dann würde Wechselpilot eben zum nächstmöglichen Zeitpunkt für euch den Wechsel übernehmen. Und was ich ganz cool finde, Michi, und das geht ein Stück weit auch auf ein eigenes Startup zurück, das wir mal gegründet haben. Die haben nämlich ein ganz ähnliches Gebührenmodell. Und zwar ist es so, dass ihr nur Gebühr bezahlt, wenn ihr auch etwas spart. Das heißt, Wechselpilot finanziert sich über eine Servicegebühr, um einfach unabhängig zu bleiben. Und wenn ihr etwas spart dabei, dann wird 20% dieser Ersparnis geht an Wechselpilot. Und Michi und ich hatten mal mit einem Kollegen ein Startup und wir hatten da ein ganz ähnliches Modell. Da ging es um Businessreisen. Ja, das ist dann natürlich ein Stück weit an Corona gescheitert. Ja, noch ein letzter Satz zu Wechselpilot. Und zwar gibt's für die Hörer, für euch eine Möglichkeit, euch im ersten Jahr diese Servicegebühr zu sparen. Das Ganze mit dem Code Crypto21 mit K geschrieben und 21 als Zahl. Packe ich euch aber alles gerne nochmal in die Shownotes. Und da könnt ihr euch das in Ruhe nochmal ansehen, auch mit einem Link direkt zur Website von Wechselpilot. Dann ein zweites Housekeeping-Announcement heute. Wir haben, nachdem ja die Anfrage aus der Community kam, dass es doch schön wäre, mal einen Ort zu haben, wo man sich austauschen kann, haben wir jetzt mal einen Telegram-Channel ins Leben gerufen. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Kommt da also sehr gerne dazu. Das ist also jetzt unser Ort, um irgendwie die Inhalte der Episoden zu diskutieren oder auch sonstige Themen eben, die hier mit dem Podcast übereinstimmen. Das sind Jonas, Michi und ich natürlich dabei und freuen uns da, wenn ihr dazukommt. Und ja, da können wir dann bisschen gemeinsam diskutieren. Wie immer sind die News heute natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was passiert ist, und ihr findet einen Link zu unserem Newsartikel in den Shownotes mit einigen zusätzlichen News, die wir heute aus Zeitgründen nicht diskutieren können. Da könnt ihr euch da gerne durchklicken. Und ansonsten möchte ich dann heute auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um mich bei euch zu bedanken für die Kommentare, die wir bekommen, und möchte heute einfach mal beispielhaft einen vorlesen, den wir vor ein, zwei Wochen bekommen haben von Peter L. Bitcoin auf Apple Podcast, der also schreibt: informativer Podcast an der Grenze zwischen Krypto und Fiat. Ich finde den Podcast gut, da nicht nur die rosa-rote Bitcoin- und Kryptobrille aufgesetzt wird und ich auch an Gegenargumenten zu Bitcoin interessiert bin. Auf der anderen Seite bestätigen mich alle Folgen über Zentralbankwährungen nur noch mehr in meiner Einstellung, dass Bitcoin die Lösung ist. Toller Podcast, macht weiter so. Also vielen Dank, Peter L. Bitcoin, für deinen Kommentar. Und damit war es das mit den Housekeeping-Announcements, und ich würde vorschlagen, wir starten direkt rein. Wir haben heute einen großen Block, in dem wir, und das ist auch ein Grund, warum Oliver heute da ist, über den Poly-Hack reden wollen. Damit starten wir, und dann haben wir einige Corporate News heute, also es gibt echt interessante Neuigkeiten zu Binance, zu PayPal, zu Coinbase, zu Circle und so weiter. Da gehen wir das später durch. Aber Oliver, lass uns doch vielleicht mal loslegen mit dem Poly-Hack. Das war ja so die News im August. Da wurde also das Poly-Netzwerk gehackt. Es wurden gut 600 Millionen US-Dollar entwendet und dann aber auch irgendwie wieder zurückgezahlt. Und ja, das würden wir heute gerne mal aufdröseln. Deswegen vielleicht erstmal an dich die Frage, kurzer Überblick, was ist da genau passiert beim Poly-Netzwerk?
Ja, erstmal muss man sagen natürlich, was das Poly-Netzwerk ist, ne? Also das Poly-Netzwerk ist ein chinesisches DeFi oder Decentralized Finance System, ja, was letztendlich zwischen verschiedenen Chains eben ja, verschiedene Interaktionen, Transaktionen ermöglicht. Und dieses Netzwerk ist insofern gehackt worden, als dass in dem Fall jetzt ein White-Hacker sich Zugriff auf unterschiedliche Contracts ermöglicht hat über einen Leak oder über eine nicht genug abgesichertes System und hat dann eben entsprechend jetzt hier Transaktionen gemacht. In dem Fall war es jetzt hauptsächlich Binance Smart Chain, Ethereum und Polygon, wo eben entsprechend dann ja Funds in seine Wallet überführt wurde und damit letztendlich 610 Millionen Dollar ja dann unrechtmäßig aus dem System eben entsprechend da geleakt wurden, ja. Du hast schon gesagt, der Hacker, das ist in dem Fall jetzt tatsächlich ein bisschen, es sind relativ viele Vermutungen, ja. Also der Hacker, mit dem wird sich ausgetauscht, die Poly-Netzwerk-Leute sind mit ihm in Kontakt. Ist die Frage, was sozusagen die Motivation wirklich war. Man geht momentan davon aus, dass es ein White-Hacker ist. Da gibt es aber unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, der hätte sozusagen, bevor ein echter Hacker dieses Geld entwendet hat, hat er sozusagen vorsorglich das gemacht. Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Es ist natürlich so, dass jetzt hier man nicht von einem Hack auf eine klassische Wallet ausgehen kann. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Blockchain jetzt unsicher wäre, sondern bei diesen Interoperabilitätssystemen ist es halt wirklich so, dass jemand, der bei diesem Poly-Netzwerk seine Funds eben entsprechend hinterlegt, der geht natürlich schon ein ziemlich hohes Risiko ein, indem er diese Möglichkeiten so nutzt, dass das über die Systeme von Poly-Netzwerk ja automatisch dann die verschiedenen Transaktionen getätigt werden. Und da hat halt der Hack stattgefunden.
Ja, lass uns da gerne nochmal ins Detail gehen mit diesem Poly-Netzwerk, weil das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiges Konzept, und da gibt es ja auch einige Alternativen dazu, und ich glaube, das werden wir in Zukunft definitiv brauchen, sowas. Die Idee ist ja im Endeffekt, wir haben aktuell ganz viele Blockchains, wir haben die Bitcoin-Blockchain, die Ethereum-Blockchain und noch viele andere, und das Problem ist natürlich, dass Dinge, die auf der Bitcoin-Blockchain passieren, nicht automatisch auch auf der Ethereum-Blockchain recorded werden oder umgedreht. Das heißt, diese Blockchains können nicht miteinander kommunizieren. Aber es gibt ja ganz viele Anwendungsfälle, da wollen wir das eventuell, dass die Ethereum-Blockchain mit der Bitcoin-Blockchain kommunizieren muss. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich löse das über einen zentralisierten Service. Das kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich Bitcoin gegen Ether tauschen möchte, kann ich das ja an der Börse machen zum Beispiel. Ja, und es gibt auch so Dinge wie Oracles, die auch Informationen über Blockchains hin und her kommunizieren. Das sind aber meistens dann auch zentrale Parteien. Und dieses Poly-Netzwerk hat ja das im Ende versucht zu dezentralisieren. Ja, das ist ja im Endeffekt nochmal eine zusätzliche Blockchain, dieses Poly-Netzwerk. Auf dieser Blockchain laufen Smart Contracts. Und diese Smart Contracts sorgen dafür, dass dann eben das, was auf Ethereum passiert, auf Bitcoin, nach Bitcoin kommuniziert werden kann und zurück. Und Oliver, wie du gerade schon sagst, es sind natürlich dann zusätzliche Attack Vectors, die dann dadurch natürlich entstehen. Und beim Poly-Netzwerk wurde das dann jetzt eben ausgenutzt. Kannst du noch was dazu sagen, was da gemacht wurde, was da passiert ist? Du hast gerade schon gesagt, es wurde jetzt nicht die Blockchain angegriffen an sich, sondern vielleicht kannst du, da musst du jetzt nicht mega ins Detail gehen, aber so ein bisschen einen Einblick geben, was da genau gemacht wurde.
Ja, es ist ganz interessant, die Mechanismen dabei. Ja, also der erste Schritt ist eigentlich, dass du deine Assets in so eine Lockbox auf einer der Blockchains hinterlegst. Ja, und dann gibt's einen Repräsentanten, der diese Assets dann ja magisch bei einer anderen Blockchain sozusagen auch wiederum mit dieser Lockbox dann über ein Bookkeeping freischaltet. Ja, und da gibt es eben jetzt bei diesem Contract, da gibt es diese sogenannten Bookkeeper. Und diese Bookkeeper sind festgelegte Repräsentanten. Und in dem Fall hat dieser Hacker sich als einziger Bookkeeper über diesen Contract dann Zutritt verschafft und hat dann eben über diese Transaktion das Ganze in seinen Besitz genommen. Ja, das ist immer das Problem. Das Problem hast du nicht bei einem System mit Bitcoin und Ethereum, weil das basiert nun mal, Ethereum basiert ja irgendwie letztendlich von dem ursprünglichen Contracts auf Bitcoin. Aber wenn du jetzt diese Systeme hast, jetzt wie hier, wo du über unterschiedliche Chains agierst, hast du diesen zentralisierten Ansatz, wo du dann über diese Contracts gehst, und die Contracts sind natürlich immer dann an der Stelle jetzt hier ein Problem. Und in dem Fall war es so, das hat auch der Hacker übrigens gesagt, dass Poly-Netzwerk hier einfach nicht sauber agiert hat. Das war wirklich einfach ein richtig großes Loch. Ja,
ja, das wäre auch was das Ganze noch ein Stück weit interessanter gemacht hat, dass der Hacker ja über Etherscan dann auch mit Poly kommuniziert hat, ja, und die da hin und her geschrieben haben. Also korrigiere mich, es war ja dann irgendwann so, dass Poly dem Hacker 500.000 Dollar Bounty angeboten hat, und er hat dann ja auch die Funds wieder zurückgegeben. Ich habe das jetzt gar nicht so alles im Detail verfolgt, aber es war ja auch irgendwie so, dass er erst nicht alles zurückgegeben hat, beziehungsweise er hat dann die Private Keys teilweise noch zurückbehalten. Ich weiß gar nicht, wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
Ja, ist wirklich ganz interessant. Also Poly-Netzwerk hat natürlich schon einerseits relativ zeitnah das bekannt gegeben, dass es eben diesen Hack jetzt gab oder diesen Leak. Und zum anderen sind die unterschiedliche Mechanismen sind hier jetzt passiert. Ja, also auf der einen Seite gab es eben, weil auch Tethers entwendet wurden, gab es jetzt hier ein Freeze von 33 Millionen Dollar auf dem Tether-Netzwerk. Was ganz interessant ist, weil siehst ja halt auch, dass das jetzt so dezentral jetzt auch nicht ist, ja. Also diesen 33 Millionen sind nach wie vor auch dort eingefroren. Zum anderen diese 160 Ether, die als Bug Bounty dort dem Hacker angeboten wurden, liegen nach wie vor. Die sind auch überwiesen worden. Die liegen nach wie vor eben entsprechend auf einer Wallet, sind nicht angefasst worden. Und der Hacker hat jetzt eben eine auch beträchtliche Summe schon mal zurücküberwiesen. Also ganz interessant, die Leute von Poly-Netzwerk haben eben entsprechend drei Wallets dem Hacker als Ziel-Wallets zur Verfügung gegeben und gesagt, okay, bitte überweis das hier irgendwie hin. Also insofern, es sieht schon auch ziemlich hilflos aus, wenn ich mal sagen kann. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass jetzt eben, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube, es noch 400 Millionen in der Multisig-Wallet gesichert sind, wo sozusagen jetzt Poly-Netzwerk als auch der Hacker eben entsprechend jetzt beide zustimmen müssen. Also die sind nach wie vor noch dort festgehalten, aber es ist wirklich ein Problem. Das sind 268 Millionen ist das in Assets backed in an Account. Und momentan findet die so ein QA statt über Etherscan. Ganz interessant. Also er besagt sozusagen, was seine Motivation war und was er damit machen will und dass er irgendwie genug Geld hat. Also ein bisschen merkwürdige Selbstdarstellung auch dabei. Aber es sieht wohl so aus, als dass diese Assets letztendlich dann auch noch in der Gänze zurücküberführt werden sollen. Er hat also keinen Tumblr verwendet, um jetzt irgendwie diese Funds jetzt irgendwo zu aufzuteilen in irgendwie kleine Stücke, um sie zu nicht mehr nachweisbar zu machen, sondern es sieht wohl so aus, als ob da die Funds zurückgegeben werden, ja.
Ja, und deswegen, und du hast es auch schon erwähnt, gehen die meisten davon aus, dass es eher ein gutmütiger, also ein White-Hacker ist. Aber es gehen da die Meinungen, glaube ich, auch ein Stück weit auseinander. Ja, ich glaube, es gibt ja auch die Version der Story, dass man sagt, okay, der hat gemerkt relativ schnell, dass er vielleicht nicht so 100% anonym ist oder dass es dazu kommen kann, dass man ihn nachverfolgen kann und dann vielleicht auch ein bisschen kalte Füße bekommen.
Nee, absolut. Also absolut. Ich meine, es ist ja das Schöne bei Blockchain-Systemen, es ist wirklich sehr transparent in der Transaktionshistorie. Also da gibt es ja auch Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, ja forensisch praktisch nachzuweisen, was ist da passiert. Ne? So. Und es gibt auch Hinweise, dass die Chinesen relativ genau mit einem Fingerabdruck, wenn du so willst, denjenigen schon auch mit identifiziert haben. Also ich könnte mir schon auch gut vorstellen, dass derjenige da kalte Füße auch hat, ja, weil es da sind sehr, sehr viele Bereiche drin, wo es wohl klar ist, dass der ursprünglich mal im Monero-Netzwerk auch unterwegs war und deswegen glaube ich, dass man auch relativ gezielt dann festlegen kann, wo derjenige auch herkommt, ja.
Aber jetzt mal unabhängig von Black or White Hacker, also er hat der Community einen Bärendienst geleistet, weil er halt in einem frühen Stadium gezeigt hat, wie unsicher insbesondere die Bridges und die Interoperabilitätsprotokolle sind, oder? Also lieber jetzt als dann in 5 Jahren, wenn die halbe Menschheit in Krypto investiert ist.
Aber es war eigentlich kein Bärendienst, oder? Es war, ich meine, dass er da Fehler aufgedeckt hat, ist ja eher positiv, würde ich sagen. Ich meine, man hätte das sicherlich eleganter machen können. Wenn man echter Whitehacker ist, dann hätte man sich wahrscheinlich zuerst ans Poly-Netzwerk gewendet und gesagt, schaut mal, ihr habt da ein Problem. Ich gebe euch irgendwie 2 Wochen, das zu fixen, dann veröffentliche ich das. So wird das ja normalerweise gemacht. Aber ja, ich finde das eher positiv. Also ich glaube, das machen ja auch ganz viele dieser Netzwerke, die sagen, wir schreiben hier Preise aus für Hacker, die es schaffen, hier Fehler zu entdecken und uns zu hacken. Ich denke, das ist ganz wichtig.
Ja, das ist auch gängige Praxis.
Es ist ihm auch angeboten worden, dass er jetzt der Security Officer vom Poly-Netzwerk werden kann. Aber ja.
Das ist, finde ich, dann schon wieder irgendwie, also das Poly-Netzwerk macht schon insgesamt keine allzu gute Figur, muss ich sagen, ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist und das vielleicht nochmal als letzten Punkt hier, Oliver, du hast es vorhin schon kurz genannt, es ist nicht so, dass jetzt hier irgendeine Blockchain gehackt wurde oder dass die Blockchain unsicher ist und so weiter. Um es mal klar zu machen, was gehackt wurde, ist ein Smart Contract, der auf einer Blockchain, und zwar diesem Poly-Netzwerk, läuft, was ja sowieso nicht die sicherste Blockchain ist, aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie Bitcoin, Ether, Ethereum oder irgendeine andere dieser Blockchains gehackt wurde.
Ja, ist ganz wichtig zu sagen, ne? Also die einzelnen Wallets sind hier gar nicht betroffen. Es ist halt so, dass natürlich alles, was so in dieses Wishful Thinking reingeht, ja, also wo die, es ist wirklich ja schon teilweise erschreckend, wie viel Geld in diesen doch ziemlich niedrig abgesicherten Systemen auch gerade in China hinterlegt sind. Aber es ist kein Hack jetzt, dass man sagt, es gibt irgendwo eine grundsätzliche Unsicherheit von Blockchains, ja. Sondern es ist wirklich die Fragestellung, wie auditiere ich dann eben entsprechend solche DeFi-Systeme, wie arbeite ich dann an der Stelle wirklich so, dass man ja ein doppeltes Netz und wirklich ein sicheres System drunterliegend hat, vielleicht auch mit Multisig Wallets, die dann nochmal dann greifen. Also da ist schon sehr viel Learning drin und von daher wahrscheinlich so ja mit einem blauen Auge davon gekommen, aber ist schon wichtig.
Ja. Ja, es ist eben, wenn man es positiv formulieren will, kann man sagen, es ist alles sehr neu und innovativ. Wenn man es negativ formulieren will, kann man sagen, es ist noch ziemlich wilder Westen in dem Bereich, gerade DeFi natürlich. Und ich glaube, wilder Westen ist auch ein gutes Stichwort für das nächste Thema. Wir haben heute ein, zwei Regulierungsthemen und es gab da einen Auftritt vom Gary Gensler, das ist der Vorsitzende der Securities and Exchange Commission, der SEC, in den USA, und der hat nämlich auch vom wilden Westen gesprochen und hat kritisiert, dass es eben genau in diesem DeFi-Bereich sehr wenig Schutz für Investoren gibt und hat sich da relativ deutlich platziert im Sinne von, wir brauchen mehr Kompetenzen und mehr Autorität für die Regulierung des Krypto-Ökosystems, und hat da vor allem eben natürlich seine SEC nach vorne gestellt und hat gesagt oder eigentlich auch gefordert vom Kongress, dass er da mehr Ressourcen bekommt, um eben die notwendige Regulierung und auch Überwachung dieses Krypto-Ökosystems möglich zu machen. Das hat relativ hohe Wellen geschlagen, ich glaube aus zwei Gründen. Erstens ist natürlich die SEC eine der wichtigsten Regulierungsbehörden in den USA, und wenn der Chef dann so deutlich Stellung bezieht dazu, dass wir da mehr Regulierung brauchen, ist das natürlich mal ein Statement. Und der zweite Grund, warum das ja teilweise vielleicht sogar zu Überraschung geführt hat, war, dass Gary Gensler jemand ist, der eigentlich sehr, ich sag mal, offen ist gegenüber der Technologie. Es ist auch jemand, der die Technologie sehr gut kennt. Ja, also er war früher schon Chef der CFTC, das ist die zweite wichtige Regulierungsbehörde in den USA. Dann ist er ans MIT gegangen, hat dort geforscht und unterrichtet auch zum Thema Krypto und Bitcoin und ist jetzt dann eben von Biden zum SEC-Chef berufen worden. Und es hatten dann eigentlich viele die Hoffnung, dass es besser werden würde, dass jemand dort jetzt sitzt, der das ganze System gut versteht und dass deswegen die Regulierung eher ja ein bisschen offener wird. Aber ja, er hat da relativ deutlich Stellung bezogen. Ich weiß nicht, Oliver, Michael, hat euch das ein Stück weit überrascht? Hättet ihr das anders erwartet von Gary Gensler, oder wie habt ihr die Meldung aufgenommen?
Ja, also zwei Eindrücke. Auf der einen Seite, ja, bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe seine Lectures, die sind ja auch auf YouTube offen zugänglich verfolgt, und da wirkt er schon als sehr kryptoaffin und innovationsbewusst und vertritt eigentlich auch die Meinung, ja, dass man gerade jungen Technologien irgendwie Raum zum Atmen geben muss. Aber auf der anderen Seite ist es halt wie oft in führenden öffentlichen Ämtern, dass das Amt die Person mehr schärft als die Person dann ihr Amt. Ja, also ich glaube, die Erwartungshaltung von der Spitzenpolitik in den USA und auch von der existierenden Finanzlobby an ihn ist halt schon, diesem wilden Westen jetzt mal ein bisschen einzufangen, und dem Druck beugt er sich halt zu einem gewissen Grad. Auch wenn er als Individuum natürlich sehr technologieaffin ist, ja.
Ich sehe das absolut genauso wie Michael. Also ich glaube schon, dass natürlich da sehr viele Interessenslagen auch im Finanzsystem, auch was die SEC angeht, natürlich drin ist, dass dieses bestehende Finanzsystem natürlich in gewisser Form auch dadurch zu schützen. Ich fand es auch interessant, dass er benannt wurde, aber das ist natürlich immer die Frage, ne? Wenn du jemanden reinsetzt, der sehr nah an dieser Technologie eigentlich so verortet wird, der muss sozusagen erst recht natürlich scharf sein. Ne? Das ist ja immer so die Fragestellung, wie agierst du damit? Vielleicht wäre jemand, der sozusagen nicht so nah dran ist und der dann einen eher überrascht, vielleicht besser gewesen, aber ich weiß es nicht. Das Wichtige dabei ist, dass es das nicht komplett abwirkt, ne? Und da sehe ich es eigentlich nach wie vor noch positiv. Also noch viel Luft drin trotzdem.
Ja, also es ist jetzt natürlich nichts passiert. Er hat einige interessante Dinge gesagt. Ja, also seine Position ist einfach, dass Dinge, die im Kryptobereich passieren, die oder Produkte, die dort gehandelt werden, die würde er als Securities, also als Wertpapiere definieren. Und sobald das der Fall ist, fällt das einfach unter die Wertpapierregulierung, und dafür ist die SEC zuständig in den USA. Also es ist ja gar nicht mal so, dass ich jetzt inhaltlich habe ich auch gar nichts gegen seine Argumente. Also er sagt einfach, sobald etwas ein Wertpapier ist, muss es auch wie ein Wertpapier reguliert werden. Und er hat dann zum Beispiel Dinge gesagt, wie wenn ich mir Börsen ansehe, die 50 bis 100 Tokens handeln, dann glaube ich nicht, dass keine dieser 50 bis 100 Tokens, dass da nicht mal ein Wertpapier dabei ist. Ja, und deswegen müssen diese Plattformen eben reguliert werden, und wir als SEC sind dafür zuständig. Ich glaube, was mich ein bisschen gestört hat, ist, ich hätte mir einfach generell ein bisschen mehr Offenheit gewünscht. Es ist ja generell gerade so, wir haben die Kryptowelt und wir haben die bestehende Regulierung und die müssen man irgendwie zusammenbringen. Und dann kann man entweder sagen, ich nehme die Kryptowelt und stopfe die jetzt in die bestehende Regulierungswelt und wirkt dadurch natürlich aber unglaublich viel ab. Ja, also diese ganze Innovation und so. Und daher hoffe ich mir generell von Regulatoren einfach ein Stück weit mehr Offenheit. Das kann entweder sein, dass ich sage, ich passe die bestehende Regulierung ein Stück weit an. Das ist eine Möglichkeit, aber eine andere Möglichkeit, und das passiert auch teilweise, wäre, dass man sagt, ich gebe diesen neuen Technologien noch ein bisschen mehr Raum zum Atmen, um eben diese Innovation nicht zu unterdrücken. Also da gibt es ja Vorschläge, dass man sagt, dass man Startups zum Beispiel in den ersten 2 bis 3 Jahren aus der Regulierung rausnimmt, um die einfach sich entwickeln zu lassen. Und man kann es auch, wenn man sowas macht, zu einer gewissen Selbstregulierung in dem Bereich kommen. Ja, und deswegen bin ich immer nicht so ein Fan davon, da mit dem Hammer draufzuschlagen, weil man da, glaube ich, auch sehr viel Innovation abwirkt.
Ist halt leider schon zu viel Geld im Markt drin, als dass man jetzt wirklich so eine regulatorische Sandbox jetzt für die Startups dort an der Stelle mit den Exchanges ermöglichen könnte. Wenn du dir anschaust, was jetzt momentan schon Marktkapitalisierung von Coinbase zum Beispiel ist, das ist natürlich schon wirklich massiv. Deswegen glaube ich, sind die da natürlich schon mit einem sehr großen Brennglas da unterwegs, um zu gucken, was da letztendlich dann notwendig ist, ja. Also es ist einfach, man sieht da, der Bereich ist so wahnsinnig nachgefragt. Das ist ja unglaublich, was im DeFi-Bereich inzwischen für Turnovers sind. Das ist ja unglaublich.
Das stimmt, ja. Und es gibt eine zweite Front, kann man sagen, zwischen Regulierung und Kryptounternehmen, die sich auch aufgetan hat in den letzten Wochen. Ich habe da eigentlich schon lange drauf gewartet, dass es da mal zu Konflikten kommt. Und zwar geht's hier um das Thema Binance. Die haben jetzt auch mal Bekanntschaft gemacht mit den Regulatoren rund um die Welt. Michi, vielleicht möchtest du uns da einen kurzen Überblick geben, was da bei Binance passiert ist.
Absolut, ja. Wild Wild West scheint das Thema unserer Folge heute zu sein. Bei Binance geht's richtig ab. Ja, in Zürich würden sie wohl sagen, ich fertig lustig. In Berlin würden sie wohl sagen, entschuldigt den Ausdruck, Binance kriegt auf die Fresse. Also es war zu erwarten, dass die größte Kryptobörse ja irgendwann mit den Aufsichtsbehörden, aber auch den großen Geschäftsbanken aneinander gerät. Jetzt, ja, also war wahrscheinlich schon länger so, aber jetzt wird es so richtig öffentlich, denn ja, Binance steht weltweit unter großem Druck der Regulierungsbehörden, und zwar von Behörden in Hongkong, UK, Deutschland, Japan, Italien, Thailand. Also alle haben Bedenken, und zwar einerseits wegen Anlegerschutz, und auf der anderen Seite befürchten sie halt, dass dieser Krypto-Boom Geldwäsche begünstigt und letztlich auch sogar systemische Risiken fördert. Ja, das waren jetzt die Aufsichtsbehörden, und auf der anderen Seite reagieren jetzt auch die Geschäftsbanken. So hat zum Beispiel Barclays und HSBC Zahlungen ihrer Kunden an Binance unterbunden. Genau, und ja, jetzt quasi hot off the press ist sogar noch ein interessantes Memo der britischen Behörde Financial Conduct Authority, also die britische Finanzaufsichtsbehörde. Sie halten Binance sogar in ihrem Memo für nicht in der Lage, von der Agentur effektiv beaufsichtigt zu werden. Also damit meint die FCA, selbst wenn sie die Behörde quasi Binance erlauben würde und ihnen halt einfach aufsichtliche Anweisungen geben würde, wäre Binance gar nicht in der Lage, die zu erfüllen. Ja. So hat die FCA Infos, die Binance ihnen jetzt in der Vergangenheit ausgehändigt oder geliefert hat, für unzureichend erklärt und Binance sogar vorgeworfen, die Auskunft teilweise zu verweigern. Ja, Alex, du hast gemeint, dich wundert es nicht, dass es zu diesem Clash irgendwann kommen würde. Ja, warum hast du es erwartet?
Ja, das passt einfach in dieses Bigger Picture, was ich gerade gesagt habe. Wir haben auf der einen Seite die Kryptowelt, auf der anderen Seite die Regulierung, und mich wundert es, dass es so lange gedauert hat, aber die Regulierungsbehörden haben natürlich ein bisschen gebraucht, jetzt auch um aufzuholen, aber es war klar, dass das, was da in den letzten Jahren entstanden ist, dass das nicht zusammenpasst mit der existierenden Finanzmarktregulierung. Und bei Binance ist es einfach ein weiteres Beispiel, bei dem man sieht, es wird jetzt auch in den nächsten Jahren noch ganz, ganz oft zu viel Reibung führen, und da werden einige Unternehmen Probleme bekommen, einige Startups, vielleicht auch einige Protokolle. Ich finde es mega spannend, ja. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Ich glaube, es wird vielen Unternehmen auch wehtun, aber ich hoffe, wie gesagt, auch ein Stück weit, dass die Regulierung sich da bewegt und sich dem ganzen Thema noch mehr öffnet, als sie es aktuell macht.
Genau, ja, und jetzt habe ja ich ja quasi nur erstmal den Stand der Dinge geschildert, aber Binance reagiert natürlich, ja. Also es ist eine harte Welle, auf die Binance da trifft, aber sie reagieren nämlich wie folgt. Also erstmal unterliegen jetzt tatsächlich alle Binance-Nutzer sofortig einer KYC-Verifizierung. Und gleichzeitig wurden die bisherigen oder existierenden Dienste für bestehende Benutzer eingeschränkt. Und die aktuellen Nutzer können, die aktuellen Dienste können halt nur genutzt werden, wenn Nutzer bereit sind, sich KYC, also Know Your Customer und AML, also Anti-Money Laundering Anforderungen, ja, oder Prozessen zu durchlaufen.
Ja, also ich glaube, das ist bei Binance da ordentlich Rumor. Das sieht man auch daran, dass es da einige personelle Veränderungen gab. Also ich habe nur mitbekommen, dass ja der CEO in den USA, der Brian Brooks, abgetreten ist. Und ich glaube, es gab noch ein, zwei andere personelle Änderungen. Also ich glaube, da passiert gerade einiges, ja.
Was ich ganz interessant finde, weil die Regulierungsbehörden, die reagieren ja wahnsinnig schnell, wenn es um Geldwäschethemen geht, ja, weil die natürlich eine unglaubliche Angst davor haben, dass dieses Thema hochkommt, wo es dann gleich darum geht, irgendwie Terrorfinanzierung und andere Dinge. Und da ist halt das Interessante dabei, wie schaffst du es, wirklich in so einem dezentralen System irgendwo eine durchgehende Zuordnung, wie KYC letztendlich ja irgendwie eigentlich machen soll, da wirklich durchzuführen, ja. Also was ja unser Thema auch in gewisser Form, die Nutzerauthentifizierung, Verifizierung und dann auch ein durchgehendes Controlling, was sozusagen dann auch da drin jeweils dann passiert. Und du kannst es nur an den Rändern machen, ja. Also du kannst es nur an den Börsen machen und dort ist natürlich dann auch der Druck ziemlich hoch. Und an sich ist das, finde ich ehrlich gesagt, eine gute Tendenz, dass eben entsprechend die Börsen mit einem klassischen KYC hier arbeiten, weil es ist, glaube ich, ein klassisches Level Playing Field.
Ja, lass uns doch vielleicht mal noch einige andere Corporate News jetzt nach Binance durchgehen, weil da ist, wie gesagt, einiges passiert. Ich glaube, diese Woche eine der Top News war, dass PayPal jetzt auch nach Europa kommt, zumindest mal in die UK. PayPal hat ja vor einigen Monaten schon in den USA gestartet, war ein großer Grund, glaube ich, dafür oder hat auf jeden Fall dazu beigetragen, die ganze Bitcoin oder Crypto Adoption noch voranzutreiben. Und Michi, jetzt sind sie auch in den UK gestartet. Vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze dazu sagen.
Ja, unbedingt. Ja, jetzt verlassen wir mal so ein bisschen die Ecke der Konflikte und strengen Regulierungen und kommen wieder zu ein paar positiven News. Zum Beispiel, wie anmoderiert, PayPal. Ja, sie starten ihr Kryptoangebot jetzt in UK und wird es ihren britischen Kunden ab dieser Woche ermöglichen, Kryptowährungen zu handeln, also zu kaufen, zu halten und zu verkaufen. Und das ist so die erste internationale Erweiterung von PayPals Kryptoangebot seit PayPals Start in den USA im vergangenen Jahr. Dort waren sie im Oktober 2020 erstmals auf den Kryptomarkt gegangen. Und der eigene CEO hat sich sehr positiv geäußert. Er meinte, in den USA läuft super, also sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, nach UK zu gehen. Und Features dort sind eben Handel mit Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum oder Litecoin. Litecoin, und das Interessante dabei ist schon ab einem Pfund, ja, also man adressiert hier wirklich den Massenmarkt und hat und macht es so niedrigschwellig wie möglich, sich einen der genannten Coins zu holen.
Hat sich jemand von euch schon mal auf PayPal irgendwie Kryptowährungen gekauft? Ja, ich auch nicht. Also
auch bei Revolut nicht. Also es ist ja eine Konkurrenz zu Revolut und ja, ich mache ja Dollar-Cost-Averaging und dafür halte ich jetzt die beiden Apps für nicht so geeignet. Aber gut, wir wollen jetzt nicht über Produkte reden.
Also es ist ja auch so, dass das Einzige, was man da machen kann, ist ja, ich kann innerhalb des PayPal-Ökosystems, habe ich da so einen, die nennen das selbst Crypto-Hub, glaube ich. Also ich kann mir meinen Crypto-Hub einrichten und kann da Bitcoin oder eben Bitcoin Cash, Ethereum, Ether, Litecoin kaufen und die kann ich dann dort halten. Ich kann die aber, wenn ich sie verkaufe, auch wieder einfach nur an PayPal verkaufen. Da bekomme ich wieder Dollars dazu. Ich kann mir weder die an meine eigene Wallet auszahlen, diese Bitcoin. Ich kann sie auch nicht mal dir schicken auf dein PayPal-Konto. Also das ist schon alles noch sehr, sehr begrenzt. Was aber nicht heißt, dass es doch positiv ist, weil es natürlich sehr, sehr vielen Menschen plötzlich ganz einfach Zugang zu Bitcoin gibt. Und vielleicht sehen die das auch einfach in der App, ja, dass da jetzt die Möglichkeit gibt, Bitcoin zu kaufen und beschäftigen sich dann damit. Also ich finde das schon insgesamt positiv, aber ja, noch sehr, sehr einfach gehalten und ich glaube jetzt auch nicht ein Produkt, was Leute nutzen würden, die schon länger in dem Space sind.
Sonst ziehen wir weiter zu Coinbase.
Genau, würde ich auch sagen. Coinbase, da gab es einige Neuigkeiten zu Coinbase. Die sind jetzt in Deutschland gestartet vor kurzem, haben als erste Börse auch die Krypto-Verwahrlizenz von der BaFin bekommen in Deutschland, haben auch mit der Telekom dann gleich den sehr prominenten Kunden an Land gezogen. Da geht's vor allem, also die Telekom hat ja den Celo-Token oder ist an dem Celo-Projekt beteiligt und die wollen da jetzt also Coinbase für das Staking von diesem Celo-Token nutzen. Und ja, Coinbase hat ein super, super zweites Quartal auch dieses Jahr. Die haben ungefähr 2,2 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Also läuft auf jeden Fall bei Coinbase. Und jetzt haben sie eben angekündigt, dass sie 500 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen investieren wollen. Also ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, aber eine Börse, die sind ja selbst nicht in Kryptowährungen investiert. Die stellen den Marktplatz zur Verfügung, um Kryptowährungen zu kaufen und verkaufen. Aber selbst die eigene Bilanz ist normalerweise frei von Kryptowährungen. Deswegen fand ich das schon eine interessante News, dass jetzt Coinbase eben sagt, wir sind da auch jetzt mehr oder weniger ideologisch, stehen wir da 100% dahinter und investieren auch unser eigenes Geld in Kryptowährungen und nicht nur diese 500 Millionen, die da jetzt investiert werden sollen, sondern auch in Zukunft sollen 10% aller Einnahmen in Krypto fließen und diese 10% soll über die Zeit sogar noch steigen.
Mir blüht natürlich das Herz auf, wenn jetzt quasi Coinbase zu einem institutionellen Anleger wird und sogar noch sagt, dass sie 4 Milliarden angeblich an Cash-Reserven angesammelt haben, um dann im Kryptowinter günstig nachzukaufen. Ja, weil dann weiß man jetzt schon, dass, falls sie das in Bitcoin tun, ja, der nächste Winter nicht ganz so hart ausfällt und langsam die Varianz ja aus Bitcoin rausgeht.
Wobei ich nicht glaube, dass es so gemeint war, dass sie dann im Kryptowinter nur in Kryptowährungen investieren, sondern ich glaube, die haben sich diese Cash-Reserve auch angesammelt, um einfach in den Space zu investieren. Ja, das heißt, Zukäufe zu machen, um neues Business zu eröffnen und so weiter.
Ich meine, die Börsen agieren natürlich auch mit ihren eigenen Möglichkeiten. Es ist ja, wenn ein Coin auf eine Börse bringen willst, musst du ja relativ viel auch dann eben entsprechend dort hinterlegen, damit die interagieren können, damit sie irgendwie entsprechend Puffer haben, um dann nicht, damit sie die entsprechenden Transaktionen schneller durchführen können. Aber die Größenordnung ist schon, wirklich beeindruckend einfach, ja. Und auch den Umsatz, den die da machen, ist schon wirklich beeindruckend bei Coinbase einfach.
Ja, massiv. Also kann ohne Probleme mit den größten Banken dieser Welt mithalten, ja, bei den Zahlen, die da anbringen, ja. Ja, ein anderes Projekt, das auch sehr erfolgreich war in den letzten Monaten und immer noch ist Circle mit seinem Stablecoin USDC und die haben jetzt eine Banklizenz beantragt oder wollen sie beantragen?
Ganz genau und nicht nur irgendeine, sondern sie wollen eine Vollgeldbank werden. Das bedeutet, dass alle Einlagen zu 100% von Bargeld oder zumindest bargeldähnlichen Reserven gedeckt sind und damit ja, folgen sie eigentlich voll der Philosophie des Crypto-Spaces, denn so typischerweise halten ja Geschäftsbanken nur fraktionelle Reserven oder Reserveanteile an ihren Einlagen, also Stichwort Fractional Banking und sie wollen wirklich 100% ihre Einlagen decken. Ja, und dementsprechend haben sie jetzt einen Antrag bei der SEC, US Securities and Exchange Commission, gestellt, sind wieder zurück bei Gary. Ja, und was erhoffen sie sich davon? Ja, also erstmal quasi das schöne, übergreifende Ziel, einen Stabilitätsgewinn im Finanzsystem. Der CEO Jeremy Allaire meinte eben, dass so ein digitales Vollreserve-Banking halt das Banking nicht nur radikal effizienter macht, sondern das Banken- und das Finanzsystem vor allem sicherer und widerstandsfähiger. Aber dann gibt es natürlich auch die Circle-eigenen Ziele, nämlich, dass sie ihre Kundengelder selbst verwahren können und nicht mehr bei anderen Vollbanken oder bei anderen lizenzierten Banken hinterlegen müssen. Dadurch würde Circle unabhängiger werden. Und sie könnten so auch Konten bei der Notenbank halten und sich günstiger refinanzieren.
Also dieses bei der Notenbank Geld erhalten ist ja genau das, was ihnen dann ermöglicht, so eine Volldeckung zu haben für ein Stablecoin. Ich habe das lustigerweise in der letzten 5-Minute-Friday-Episode noch kritisiert. Da habe ich mir mal Tether angesehen, aber auch USDC. Ich meine, Tether wissen wir, das ist sehr, sehr shaky, deren Reserve, die haben ja bis 50% irgendwie Commercial Paper, ja, also private Verbindlichkeiten im Endeffekt. Aber auch USDC, die haben auch irgendwie noch 5% Unternehmensanleihen in ihrer Reserve. Das ist alles nicht das, was man erwarten würde von einem Projekt, das versucht hier global irgendwie ein Stablecoin zu sein. Und ich glaube, einen Tag, nachdem ich diese Episode aufgenommen hatte, hat jetzt dann Circle angekündigt, dass sie in Zukunft ja wirklich alles durch erstmal über Cash Equivalents, wie es immer genannt wird, zu decken oder Staatsanleihen. Das ist jetzt mal das erste Ziel. Und langfristig scheint jetzt hier das Ziel zu sein, anscheinend das auch zu 100% mit tatsächlich Reserven bei der Zentralbank zu decken. Und was ich in dieser 5-Minute-Friday-Episode auch gesagt habe, ist, dass das für mich eigentlich der beste Stablecoin ist. Das heißt, wenn ich einen Stablecoin herausbringen möchte, dann möchte ich ja im Endeffekt den US-Dollar oder Euro in das Krypto-Ökosystem bringen. Und am besten schaffe ich das, indem ich einfach sage, für jeden Euro oder US-Dollar, den ich da ausgebe, halte ich tatsächlich einen echten, originalen Euro bei der Zentralbank auf einem Konto. Ja, sicherer geht's einfach nicht. Alles andere ist weniger sicher. Und ich glaube auch, dass die Projekte langfristig, wenn sie es schaffen, das auch zu finanzieren, weil das ist immer so ein bisschen das Problem, es ist nicht ganz billig, da so ein Euro, speziell in Europa, da einen Euro zu halten bei der Zentralbank, aber wenn sie das hinbekommen, ist es zumindest aus Sicherheitsaspekten der bestmögliche Weg.
Ist ja interessant, ja, was du machst mit Negativzinsen heutzutage, was machst du da?
Das ist das große Problem. Ja, in den USA geht das, weil da sind die Zinsen positiv, auch auf die Zentralbankkonten. In Europa hast du das große Problem, deswegen teuer, dass du halt, ich glaube, aktuell minus 50 Basispunkte auf dieses Konto zahlst und das musstest du dann irgendwie über Gebühren wieder reinholen. Aber in Europa hast du das zusätzliche Problem, dass die ganzen Staatsanleihen, die europäischen, auch zum Großteil negativ notieren. Deswegen gibt's auch keinen wirklichen Euro-Stablecoin. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Europäer das nicht hinbekommen, sondern die europäischen Sicherheiten und die Zinsen geben das aktuell nicht her.
Ja. Ja, und wenn die Banklizenz kommt, dann wäre Circle halt wirklich eines der wenigen Unternehmen aus dem Kryptosektor, die so eine vollwertige Banklizenz in den USA halten. Also es wäre wirklich das Asset, aber die Konsequenz auf negativer Seite wäre dann natürlich, dass sie dann wirklich noch stärker unter der Aufsicht der Fed, der oder dem US Treasury und der OCC, also Office of the Comptroller of the Currency, liegen würden. Ja, also dann ist vorbei mit Wilder Westen.
Ich glaube auch, das ist ein Grund, warum ganz viele Unternehmen aktuell da noch keine Banklizenz beantragt haben. Also es gibt ja mittlerweile, haben wir ja genug große Player, die ohne Probleme eine Banklizenz auch beantragen könnten. Aber wie du sagst, Michi, die Regulierung wird dann deutlich strenger, du musst dich an deutlich mehr Regeln halten und das schränkt deine Freiheiten auch ein Stück weit ein. Gut, lasst uns weiterziehen, oder? Wir haben noch zwei Nachrichten, die können wir, glaube ich, ein bisschen schneller abhandeln. Einmal Facebook und einmal Fußball. Michi, vielleicht kannst du das ganz kurz mal zusammenfassen.
Genau, machen wir noch einen Kurznachrichtenblock. Auf der einen Seite Facebook geht's ja hin und her, ja, man kommt mit den Labels für ihre Organisation und Namen gar nicht mehr her. Diesmal geht's um Novi, also ihre Crypto Wallet, und jetzt stehen sie offenbar, ja, mit Betonung auf offenbar, kurz davor, diese eigene Wallet Novi, ehemals Calibra, zu lancieren. Und diese Wallet Novi soll dann sowohl in die Facebook-App integrierbar sein, als auch als Standalone-Wallet verfügbar sein. Aber wann es wirklich losgeht, bleibt unklar. Ja, also es ist yet another Announcement, böse formuliert. Gucken wir mal, ob da geliefert wird.
Ich packe aber gerne mal einen coolen Medium-Artikel vom David Marcus in die Shownotes. Der hat nämlich einen sehr, ich würde fast sagen, emotionalen Artikel geschrieben, dass Diem es seit Jahren versucht, mehr oder weniger Finanzmarktinnovation zu betreiben, und sie sind eigentlich bereit, da so ein Stablecoin an den Markt zu bringen, aber die Regulatoren werfen ihnen einfach Steine vor die Füße, und er sieht da ein ganz großes Problem auch für die Innovationskraft und die globale Stellung der USA im Finanzsystem. Also ich fand den Artikel sehr gut, ihr könnt euch gerne mal durchlesen, weil um mal kurz ein bisschen zur Verteidigung von Diem hier zu kommen, ich glaube, denen wird es wirklich nicht leicht gemacht, das Leben. Ja, die haben einfach mit den Regulatoren große Probleme, und es ist nicht so, dass die technisch nicht bereit wären, loszulegen.
Ja, und ich meine, also, dass Facebook generell liefern kann, da besteht ja gar kein Zweifel. Ja, also die Facebook-Plattform ist extrem ausgereift und gut gebaut. Und stecken ja auch immer betriebswirtschaftliche Kalküle dahinter. Ja, ab einem gewissen Punkt lohnt sich es einfach nicht mehr, was zu lancieren, und dann lässt man es halt. Aber ziehen wir vielleicht noch weiter zu Messi, ja. Also Messi ist ja, wie vermutlich allen, bekannt zu Paris Saint-Germain gewechselt. Das allein an sich ist ja schon eine mega Hot News. Man denke nur an die sehr emotionale Pressekonferenz, wo sogar Tränen geflossen sind, was ein bisschen lustig ist, ja, weil sie sich ja eigentlich nur bei seinen Riesengehältern nicht einigen konnten. Aber anyway, das Interessante an der News für den Crypto-Space ist, dass ein Teil seines Salärs jetzt eben Messi in Tokens erhält, und zwar sogar in speziellen börsennotierten Token von Paris Saint-Germain. Also die haben einen eigenen Fan-Token. Und als diese Nachricht rauskam, ist exakt dieser Fan-Token um 20% gestiegen. Ja. Also es ist erstmal ja so ein kleiner Fun-Note, aber es ist halt schon ein Ding, ja, wenn jetzt auf einmal ein Fußballverein beginnt, Millionenbeträge an einen seiner Topstars in Token auszuschütten. Also es ist wieder ein weiterer der vielen kleinen Schritte hin in Richtung Normalität.
Das ist schon verrückt. Also ich verfolge das nur, alles was NFTs angeht in Amerika, was Sport und NFTs angeht, das explodiert momentan völlig. Also da sitzt dann Paris Hilton in der Talkshow und erzählt das, oder Ashton Kutcher irgendwie ist da unterwegs in dem Bereich. Also die flippen wirklich völlig aus. Also das hypt momentan so dermaßen in dem Bereich. Es ist wirklich erstaunlich, wenn man da anschaut, was da auch an Umsätzen gemacht wird. Das ist wirklich verrückt, ja.
Das ist verrückt, und auch irgendwie an Orten oder in Situationen, wo man am allerwenigsten damit rechnet. Also Paris Hilton bringt man definitiv nicht mit NFTs in Verbindung. Ich habe vor kurzem, gab es im Triathlon, also ich verfolge immer ein bisschen Triathlon, gab es einen Weltrekordversuch, das hat auch geklappt. Und da kam plötzlich auch die Ansage, ja, das Ganze wird jetzt auch als NFT verkauft. Also da niemand dort versteht wahrscheinlich, was ein NFT ist, aber also an den verrücktesten Orten und Situationen kommt man jetzt plötzlich mit diesem Thema in Kontakt. Wir haben auch übrigens in einigen Wochen oder Monaten mal eine Episode zu NFTs. Da haben wir auch einen interessanten Gast hier. Dann gibt es mal eine Episode zum Thema NFT. Aber jetzt würde ich vorschlagen, Oliver, wir haben am Ende immer noch so eine Kategorie, die nennen wir Fundstücke. Da stellt jeder so eine Sache vor. Das kann ein Video sein, ein Buch, ein Artikel, das er in den letzten Wochen gefunden hat, was irgendwie spannend ist, was er mit der Community teilen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen spontan ist, aber hast du irgendwas, was du gerne teilen möchtest mit der Community, was es sich lohnt, mal anzusehen?
Ja, ich bin ja nicht in einem anderen Space unterwegs, bin sehr stark in dem Identity Space unterwegs. Ich meine, da finde ich es halt super spannend, alles das, was in W3C reingeht, was die Zukunft von uns allen mehr oder weniger angeht. Das finde ich halt hochspannend, weil es halt inzwischen schon auch ein internationaler Standard ist. Also all das, was W3C-Paper zu DITs und VCs angeht, finde ich auch von der Denkweise, also auch ein bisschen weitergedacht, auch vielleicht so in die Systeme, die dann wiederum angedockt an Finance-Systeme sind. Das finde ich halt wirklich, das kickt mich total, ja. So, das andere, was ich immer wieder interessant finde, es gibt diesen Comic zu Sakamoto. Finde ich nach wie vor ein super Ding, dieser Comic, der letztendlich beschreibt, was eigentlich der Bitcoin ist. Das finde ich immer teilenswert.
Alles klar, dann würde ich sagen, wir packen das W3C-Paper und den Comic mal in die Shownotes, dann können sich das die Zuhörer auch ansehen. Michi, hast du ein Fundstück für diese Woche?
Absolut, ja. Also ich bin ein großer Fan dieses Consensus DeFi Reports und Consensus, also diese in New York ansässige Entwicklerbude für DeFi oder fürs Ethereum-Ökosystem hat jetzt eben die aktuellste Version dieses Reports veröffentlicht, also die Q2 2021 Version, und ist einfach der neueste Bericht über den aktuellen Stand von DeFi. Ist eine detaillierte Analyse des DeFi-Ökosystems von Ethereum, und so das interessanteste Fact aus der Studie ist eigentlich, dass inzwischen 2,9 Millionen eindeutige Ethereum-Adressen DeFi-Protokolle im zweiten Quartal 21 jetzt schon nutzen. Das entspricht einem Wachstum von über 65% gegenüber dem ersten Quartal. Genau, und nicht nur sind da gute Fakten drin, sondern es macht einfach richtig Spaß, den Report zu lesen. Insofern verlinken wir den, und dann hoffe ich, dass ihr genauso viel Freude an der Lektüre habt wie ich.
Sehr schön, das machen wir. Und dann ganz kurz noch zu meinem Fundstück. Ich bin jemand, der sehr viel Videos auf YouTube sieht. Also da ziehe ich einen Großteil meines Wissens auch her. Und ein sehr cooler, jetzt nicht der allerneueste Channel, aber auch gibt's auch noch nicht so sehr lang, glaube ich, nennt sich Coin Bureau, ist ein englischsprachiger Channel, der, finde ich, sehr, sehr gut aufbereitete Videos macht, die, sag mal, in 10 bis 20 Minuten auch komplexe Themen extrem gut erklärt. Das heißt, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, schaut euch unbedingt mal diesen Channel an. Da bekommt ihr einen sehr guten Überblick, was abgeht, und könnt auch tiefer in die Themen einsteigen, zum Beispiel hier zu dem Polyhack, oder anderen Themen, habe ich mich da auch schon oft informiert. Und natürlich, das muss ich dazu erwähnen, für diejenigen, die lieber sich deutsche Videos ansehen, ist natürlich immer meine Empfehlung der Blog-Trainer. Roman war ja hier auch schon öfters mal im Podcast. Das heißt, den Link zu Romans Kanal packe ich euch dann auch nochmal in die Shownotes. Gut, damit würde ich sagen, sind wir durch. Ziehen wir einen Strich drunter und dann geht heute zwei Danksagungen möchte ich aussprechen. Einmal nochmal an Wechselpilot für die Unterstützung der Episode als Presenter und dann natürlich an dich, Oliver. Vielen Dank, dass du heute mal dabei warst, dass du uns geholfen hast, den Polyhack besser zu verstehen. Und dann, ja, so würde ich mal sagen, Michi, vielen Dank, dass du da warst. Irgendwelche letzten Worte noch von euch an die Community?
Bleibt optimistisch, alles wird gut. Danke, dass ich dabei sein konnte.
Sehr gerne. Also dann Michi, Oliver, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao zusammen.